Wie ist es so am Neujahrstag? Da beginnen die guten Vorsätze, die Ankündigungen, oder? Man kündigt vieles an und was kommt dann wirklich zur Umsetzung? Das ist immer das große Thema. Danke. Wir leben in einer Zeit, wo viel groß hinausposaunt wird und eigentlich, wenn man ehrlich ist, vieles leere Worte sind. Es wird nicht umgesetzt. Was bringt uns 2024? Ein super Wahljahr, habe ich gelesen, nicht wahr? Das ist überhaupt das Beste. Wenn die Politiker Ankündigungen machen, was wird draus? Will auch jetzt nicht da weiter drüber reden. Es gibt natürlich auch viele Befürchtungen. Ja? Was wird kommen? Und unser Thema ist in der letzten Zeit gewesen, dass Gott Ankündigungen macht, aber bei Gott sind das, was er sagt, das tritt auch wirklich ein. Gottes Ankündigungen treten in Erscheinung, in Erfüllung. Könnt ihr die Folien starten, bitte? Na, kommt schon. Also das Thema ist eine weitere Ankündigung. Wir haben ja die Ankündigungen des Engels Gabriel an den Zacharias gehört, die Ankündigung des Engels Gabriel an die Maria, dann die Erfüllung der Ankündigung an Zacharias, nämlich dass Johannes der Täufer auf die Welt gekommen ist, und die Erfüllung der Prophezeiung des Engels an die Maria, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Das war sozusagen unser bisheriges Thema. Und dann haben wir uns gedacht, naja, es geht ja weiter. Und Jesus hat am Ende seines Lebens auch Ankündigungen gemacht und deshalb gibt es heute noch einen Advent. Und darum ist es gar nicht schlecht, wenn der Adventkranz noch einmal brennt, die Kerzen am Adventkranz, dass wir nämlich daran erinnert werden, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder in die Welt. Und darum geht es heute. Wir werden Lukas 21 ein paar Verse behandeln und nehmt eure Bibeln, das mitlesen könnt ihr nachher. Ich möchte vorher noch kurz einige Rückblicke machen und einige allgemeine Sachen sagen. Der erste Rückblick, das war schon, was ich eh schon gesagt habe, dass Gott am Anfang des Lukas-Evangeliums mit Ankündigungen gearbeitet hat. Und es waren Ankündigungen, die von einem Engel gekommen sind. Und wenn man das jetzt genau anschaut, hat der Engel in mehreren Schichten gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt zum Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Okay, diese Ankündigung ist nach ein bisschen mehr als 9 Monaten wahrscheinlich in Erfüllung gegangen. Aber er hat auch gesagt, dieser Sohn wird groß sein vor dem Herrn und er wird viele Söhne Israels zum Herrn und ihrem Gott bekehren. Und er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Lukas 1 war das und 15 bis 17. Der Engel Gabriel sagt nicht nur, dass der Johannes kommen wird, sondern er sagt auch, er wird etwas tun. Und wann ist das in Erfüllung gegangen? Vielleicht 20, 30 Jahre später. Oder bei Maria war es so, er sagt, du wirst schwanger werden. Und das war wahrscheinlich auch 9 Monate später, ist diese Ankündigung in Erfüllung gegangen. Aber er sagt auch, dieser, nämlich der in der Maria wachsen wird, dieser wird groß sein, wieder, er ist wieder groß, und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn dem Thron seines Vaters David geben und er wird herrschen in Ewigkeit. Wann ist denn das in Erfüllung gegangen? Ja, 30 Jahre später, 20 Jahre später hat Jesus zu lehren begonnen. Und er hat nicht lange gelebt. Ich meine, die meisten von uns sind älter als Jesus geworden. sind älter als Jesus geworden ist. Und in dieser kurzen Zeit hat er so viel bewirkt. Aber ist diese Ankündigung, die hier die Maria bekommen hat, schon zur Gänze in Erfüllung? Ja, je nachdem, wie man sie betrachtet, welche Perspektive man hat. Er wird herrschen in Ewigkeit, natürlich. Jesus herrscht jetzt schon. Der Thron seines Vaters David, ja, Jesus hat ein neues Königreich gegründet, aber es ist noch nicht alles in Erfüllung gegangen. Und so möchte ich euch ein bisschen was sagen, was Gott, ein paar Prinzipien an diesem Beispiel zeigen, die mit der biblischen Prophetie zusammenhängen. Erstens, wir haben einen Gott, der redet. Gott redet. Ist das nicht super? Wir haben einen Gott, der was zu sagen hat. Im Alten Testament gibt es manche so Stellen, wo die Propheten über die Götzen, die Götter der Heiden, spotten und sagen, die sind ja stumm. Unser Gott redet. Ist das nicht super, dass Gott wirklich was zu sagen hat? Dass Gott dir und mir heute auch was sagen möchte? Ich bete darum, dass das wirklich passiert. Dass Gott redet zu meinem Herzen. Aber wie er redet, das ist oft ganz verschieden. Da habe ich jetzt ein bisschen durcheinander. Auf der Folie, Gott redet, wann er will. Ja? Er redet, wann er will. Wir erwarten oft sofort jetzt auf der Stelle eine Antwort auf unsere Fragen und Gott redet, wann er will. Und eine gute Stelle, die das auch im heilsgeschichtlichen Zusammenhang erklärt, ist der Anfang vom Hebräerbrief. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat und durch den er auch die Welten gemacht hat. Gott redet auf vielerlei Weise, steht da hier, und vielfältig, wie er will und wann er will. Und er hat dann auch lange Zeit geschwiegen. Ungefähr 400 Jahre hat es keine Propheten gegeben. Zwischen dem letzten Propheten des Alten Testamentes und dem Vorläufer, dem Johannes, dem Täufer Johannes, von dem wir schon gehört haben, dass er praktisch der Wegbereiter von Jesus war. Gott redet, wann er will und wie er will und auf verschiedene Weise. Und jetzt kommt es auch, was er will. Gott redet, was er will. Oft ist es mehrstufig, möchte ich sagen. Also Gott sagt etwas bei den Propheten im Alten Testament und es bezieht sich auf die unmittelbare bevorstehende Zeit. Es bezieht sich auf Zeiten, die 200, 500, 1000 Jahre später sind. Und es bezieht sich vielleicht sogar auf Zeiten, die noch weit vor uns liegen oder schon morgen sind. Wir wissen das nicht. Gott redet, wann er will, wann er will, wie er will, auf verschiedene Weise und was er will. Und ich möchte es betonen, dass das oft so in Schichten, in Stufen ist. Weil das ist wichtig für das, was wir heute auch hören werden. Und das Wichtigste ist, kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Der Vers hat mich wirklich umgeworfen. Eigentlich in den älteren Übersetzungen heißt es immer, bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist im Prinzip das Gleiche, aber wenn man das so hier hört, wie der Engel das dem Zacharias sagt, kein Wort, das von Gott kommt, es hat nicht der Engel gesagt, sondern, ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist wirklich die Hauptbotschaft, dass wenn Gott redet, dann tritt das ein. Kein Wort, das von Gott kommt, ist ohne Kraft. Das sind sozusagen ein paar Vorbemerkungen zur biblischen Prophetie. Gott redet, das ist ganz wichtig. Aber es gibt aber Prinzipien. Es hängt immer von ihm ab und nicht von dem, was wir uns erwarten. Und sein Wort tritt ein. Jesus hat also gewirkt. Er ist also als Baby auf die Welt gekommen. Er ist dann ein erwachsener Mensch geworden. Interessant ist, dass die Bibel uns nichts berichtet über seine, oder kaum was berichtet über seine Kindheit und Jugend. Und das ist auch, glaube ich, bewusst von Gott und dem Heiligen Geist so gemacht, damit wir da keine Spekulationen machen. Und er tritt dann öffentlich auf, er predigt, er heilt, er tut viele, viele Zeichen. Und am Ende seines Lebens kommt er nach Jerusalem. Er war öfters in Jerusalem und wie er das letzte Mal nach Jerusalem kommt, dann spitzt sich alles zu und er geht nicht mehr von dort weg. Naja, er ist außerhalb von Jerusalem gestorben, außerhalb der Stadtmauern. Er hat dort sein Werk vollendet. Und darum ist die Endzeitrede, über das wir uns heute Gedanken machen, Lukas 21, in einem Kontext zu sehen, in einem Zusammenhang, der interessant ist. Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, dass dieser Zusammenhang hauptsächlich der Tempel ist. Wenn wir sehen, dass in Lukas 19 ist Jesus mit Jubel und mit Tränen in Jerusalem eingezogen. Und dann geht er als erstes in den Tempel und macht eine riesige Provokation. Er haut alle Leute, die Geschäft mit Religion machen, aus dem Tempel hinaus. Und das war war unvorstellbar für die Leute damals. Und das ist, glaube ich, so, wie wenn du heute, ja, jetzt sage ich ein Beispiel, wenn du heute nach Mariazell gehst und die Standeln alle wegwirfst und wirklich alles dort radikal hinauswirfst, dann provozierst du. Und Jesus hat das noch viel, viel radikaler gemacht. Jesus ist in den Tempel eingezogen und hat deutlich gemacht, dass dieser Tempel der Ort ist, wo man Gott anbetet und keine Geschäfte macht. Und dann ist er täglich, ungefähr eine Woche lang, er ist immer wieder nach Jerusalem hinein und wieder raus, aber immer in den Tempel gegangen und hat dort gelehrt. Das kann man aus dem Lukas nachlesen, die Stellen stehen daneben. Jetzt hängt es wieder, irgendwie haben wir heute technisch, jetzt geht's. Und es gibt Diskussionen im Tempel. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die fühlen sich unheimlich provoziert und sie stellen ihm Fallen und immer wieder. Und es spielt sich alles in diesem Gebäude ab. Und dann kommt eine ganz elementare Aussage von Jesus. Die Jünger sagen, schau, wie toll das jetzt alles ist. Der Tempel, den Herodes damals gebaut hat, war wunderbar. Er war noch nicht ganz fertig, aber er war wunderbar und die Leute waren so stolz drauf, dass das so ein schönes Gebäude ist. Und sie sagen, siehst du all das hier? Und er sagt dann, dieser Tempel wird zerstört. Und das ist eine Ankündigung. Und diese Ankündigung ist eingetreten. Ungefähr 40 Jahre später, im Jahr 70 nach Christus, ist der Tempel für ewig zerstört worden. Und ist nicht mehr aufgebaut worden seit damals. Jetzt schauen wir noch einmal zurück. Am Anfang des Lukas-Evangeliums spielt sich auch alles im Tempel ab. Da war nämlich ein gewisser Zachäus, von dem wir ja schon gehört haben, auch im Tempel, Lukas 1. Und dort begegnet ihm der Engel Gabriel. Das Lukas-Evangelium fängt im Tempel an und hört fast im Tempel auf. Die letzten Akte des Lukas-Evangeliums sind nicht mehr im Tempel, sondern außerhalb. Jesus wird außerhalb von Jerusalem gekreuzigt und die Himmelfahrt ist natürlich auch außerhalb von Jerusalem und Tempel am Ölberg. Aber irgendwie ist es interessant. Und dieser Tempel ist ganz wichtig für uns, wenn wir an solche an diese Ankündigungen denken. Wer ist der Tempel? Was ist der Tempel? Welcher Tempel ist gemeint? Es war der prunkvolle Tempel des Herodes, in erster Linie, den Jesus gesehen hat und wo er gesagt hat, dieser Tempel wird zerstört werden und er ist 70 nach Christus von den Römern niedergebrannt und komplett verwüstet worden. Und er ist nicht mehr aufgebaut worden. Aber mit diesem Tempel ist nicht nur das Gebäude zerstört worden, sondern auch ein ganzes religiöses System. Jesus hat angefangen, dieses System anzukreiden, zu diskutieren, zu reinigen. Er hat die Tempelgeschäftemacher hinausgetrieben. Er hat die falsche Interpretation Gottesdienstes angeprangert in den Diskussionen. Er hat angeprangert, dass die Menschen zur Schau fromm sind, ja, wenn sie ihr Opfer in den Tempel hineinbringen, nur damit sie anderen sehen und so weiter. Das hat sich alles, dieses System hat Jesus beseitigt. Auch dieses System ist zerstört. Und das ist schon etwas früher als 70 nach Christus, natürlich mit Jesu Tod eigentlich schon passiert, aber es ist seitdem auch nicht mehr in dieser Form aufzubauen. Für die Juden gibt es den Tempel nicht mehr. Und das muss man sich mal vorstellen. Ihr ganzes religiöses System ist weg. Und sie warten immer noch, dass was Neues kommt. Und darum gibt es ein drüber hinaus bei seiner Ankündigung, dieser Tempel wird zerstört. Nämlich Jesus spricht, und das wird im Johannesevangelium gesagt, er spricht von sich selbst. Jesus spricht von sich selbst, dass er der Tempel ist, der in 3 Tagen, der zuerst zerstört wird und 3 Tagen wieder aufgebaut wird. Und es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die auch sagen, dass der neue Tempel, nun die Gemeinde, die der Leib Christi ist, zu dem auch wir uns zählen dürfen. Und ich möchte auch hier wieder sagen, eine Aussage, der Tempel wird zerstört, hat viele Schichten. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn wir über biblische Prophezeiungen nachdenken. In der Endzeitrede von Jesus in Lukas 21 redet er zuerst von der Zerstörung des Tempels und die Frage war natürlich, wann wird das sein und was sind die Zeichen? Und Jesus gibt dann einige Erklärungen und spricht von falschen Propheten, Kriegen, Unruhen, Hungersnöten, Seuchen, furchtbare Dinge, gewaltige Zeichen am Himmel. Ganz interessant, es ist nicht nur menschliche Tragödien ereignen sich, sondern es scheint auch in dieser Prophezeiung irgendwas im Gefüge des Weltalls, der ganzen Schöpfung durcheinander zu kommen. Er spricht auch davon, dass Verfolgung der Jünger und ein Gericht über Jerusalem sein wird. Das waren die ist ungefähr die erste Hälfte vom, also bis Vers 24 von der Endzeitrede im Kapitel 21 von Lukas. Und dann, und das ist unser heutiger Text, spricht er davon, dass der Menschensohn wiederkommen wird. Und das werden wir jetzt dann genauer anschauen. Jesus sagt uns Dinge und wir müssen immer bedenken, es kann schon erledigt sein, eingetreten sein, es kann bald sein, es kann etwas später sein. Und wir wissen nicht, wann die Zeit ist. Aber wir müssen die Zeichen beachten. Lukas 21, Vers 25, und hier ist es, beginnt es noch einmal, dass Jesus sagt, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein. Und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten. Weder aus noch ein wissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung und dessen, was noch alles auf die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Es werden übernatürliche Zeichen entstehen. Die Sache kommt aus dem Gleichgewicht. Manche sagen, manche Pessimisten sagen auch so, es beginnt jetzt schon alles aus dem Gleichgewicht zu kommen, aber hier ist noch von viel tieferen Zerwerfungen die Rede als von dem Klimawandel, der sicher auch ein Faktum ist. Es werden Dinge passieren, die uns in Angst und Schrecken bringen. Und wir werden ratlos sein. Und viele Menschen sind heute völlig verängstigt. Wenn wir so Umfragen hören und so weiter, es sind so viele Leute so pessimistisch. Es wird nichts mehr, man glaubt nicht mehr, dass es eine Zukunft gibt. Menschen sagen, man kann keine Kinder mehr auf die Welt setzen, weil alles so schlecht wird. Aber da steht etwas für uns anderes drinnen. Nämlich, richtet euch auf. Fasst Mut. Richtet euch auf. Und ich denke, das ist für uns für mich persönlich eine große Herausforderung. Wir sollen nicht immer, und das hat der Thomas heute auch schon gesagt, auf die negativen Sachen schauen, sondern wir dürfen auf die positiven Sachen schauen, die uns Jesus verheißt. Der Menschensohn wird kommen. Jesus hat sich so oft als Menschensohn bezeichnet. Das geht auf ein Wort im Propheten Daniel zurück, auch wieder eine Ankündigung im Alten Testament. Und dieser Prophet hat den Messias als den Menschensohn bezeichnet, der kommt. Und Jesus ist dann gekommen, aber noch nicht in dieser Machtdemonstration. Er ist eigentlich als Diener und als Erlöser, als Knecht gekommen. Und trotzdem wird er mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Für mich ist die Frage, wenn er auf einer Wolke kommt, ist er wirklich dann schon für alle Menschen sichtbar? Ich war immer der Meinung, das wird automatisch so sein, dass ihn alle Menschen sehen können. Jetzt in der Zeit, wo ich über das erste Kommen Jesu nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass so klare Hinweise waren, das ist der Messias, und die, die es wussten, haben es trotzdem nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ob es passieren kann, dass Jesus wiederkommt und wir es übersehen. Aber er wird kommen. Das ist jedenfalls klar. Und es wird ein Prozess sein, habe ich auch aus dem Text entnommen. Es wird irgendwie, die Dinge werden geschehen beginnen. Es wird nicht unbedingt sofort, also mit einem Schlag sein. Es wird ein Prozess sein. Ich weiß, es gibt viele oder mehrere verschiedene Auslegungen, wann diese Dinge eintreten, ob sie die Nöte, die Drangsal, von der auch die Rede ist, ob die schon eingetreten ist oder ob die erst eintreten wird. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kenne mich da nicht aus und werde auch nicht Stellung nehmen dazu. Ich weiß nur, dass Jesus gesagt hat, es wird etwas passieren und er wird bei uns sein. Und richtet euch auf und fasst Mut, denn eure Erlösung ist nahe. Und Jesus gebrauchte einen Vergleich. Er sagte, seht euch den Feigenbaum an oder nehmt irgendeinen anderen Baum. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass jene Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Das Bild vom Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Und wenn wir ein bisschen in die jüngste Geschichte zurückschauen, dann können wir sagen, dass erst vor bisschen mehr als 60 Jahren der Staat Israel wieder gegründet worden ist. Und viele sagen, das ist ein Zeichen, dass der Feigenbaum wieder zu blühen beginnt oder zu treiben beginnt. Das Wiederentstehen des Staates Israel war am 14.05.48 und es ist wirklich nach mehr als fast 2000 Jahren gibt es wieder einen Staat für das Volk der Juden. Und es ist schon erstaunlich, ja? Und es ist wirklich ein Zeichen. Aber was für ein Zeichen genau, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber das Prinzip, das hier der Jesus sagt, ist, dass wir achten sollen, was für Dinge passieren und dass wir dabei nachdenken sollen und nicht so einfach alles dahinlaufen und nicht mehr, das kommt am Schluss dann, einfach betäubt sind von den Dingen, die um uns herum sind, sondern wir sollen sie beachten. Und ich denke jetzt auch an die Maria, die immer wieder die Prophezeiungen und die Dinge, die über das Kind, über ihr Kind, über ihren Sohn, über Jesus Christus gesagt worden sind, in ihr Herz aufgenommen hat und bewegt hat. Sie hat es nicht verstanden, aber sie hat sich's gemerkt und konnte später dann erkennen, das war gemeint und jetzt verstehe ich es. Und so haben die Jünger auch das, was Jesus gesagt hat, aufgenommen, bewegt und wenn sie es noch nicht verstanden haben, später konnten sie es erkennen. Und so sollen wir Dinge, die um uns herum passieren, ich verstehe es einfach nicht, ja, warum jetzt dieser ganze Krieg in Gaza, ich verstehe das nicht. Und viele sagen, ja, das ist jetzt genau das Zeichen. Okay, wenn die Menschen das wirklich erkennen und sagen, jetzt beginnt diese und diese Phase in der Heilsgeschichte, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue, dass Gott bei uns ist. Und da gibt es jetzt zwei Hinweise im Vers 32 und 33 über Dinge, die sozusagen beständig sind, die einen Halt geben. Ich habe es genannt, zwei Felsen in der Brandung. Der eine Felsen ist, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, sagt Jesus im Zusammenhang mit dem Ganzen, was jetzt passiert, was er ankündigt. Diese Generation wird nicht vergehen. Wenn man das Wort Generation, wenn man das so übersetzt wie Generation, dann sagt er, die Menschen, die jetzt leben, werden noch nicht gestorben sein, bis das passiert. Und das ist richtig, weil die Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, oder ein großer Teil der Menschen, hat es erlebt, dass der Tempel im Jahr 70 nach Christus zerstört worden ist. Weil es war ungefähr 30 nach Christus, dass Jesus das erzählt hat, gesagt hat, und 40 Jahre später ist es eingetreten. Das ist ungefähr eine Generation. Wenn man das aber auch als Volk bezeichnet, das kann man nämlich auch übersetzen, dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen wird, dann heißt es auch wieder ein bisschen was anderes. Dieses Volk, und er redet vom Volk Israel, wird nicht vergehen, und das stimmt auch. Wie viele andere Völker haben sich aufgelöst, sind aufgegangen in andere Kulturen, in andere, oder sind überhaupt untergegangen. Ich meine, wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, es ist ein Kommen und Gehen. Aber das Volk Israel ist immer eine Konstante. Trotz der Verfolgungen, die es immer über die Jahrhunderte gegeben hat. Auch das ist ein Zeichen. Dieses Volk wird nicht vergehen, bis alles geschehen wird. Aber es wird vergehen, wenn es geschieht. Anscheinend habe ich den Eindruck. Ja. Es wird ein Ende geben, auch für dieses Volk, weil es wird etwas Neues geben. Und dann steht noch etwas anderes, und es ist für mich noch viel wichtiger. Himmel und Erde werden auch vergehen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, aber Gott wird alles neu machen. Und meine Worte werden nicht vergehen. Die Worte Jesu werden nicht vergehen. Wir haben schon gehört, dass die Worte Gottes Wort Kraft hat, dass es nicht leere Worte sind, sondern wirklich eintritt, was er sagt. Und hier steht auch, sie werden nicht vergehen. Es wird nicht aufhören. Das ist für mich ein Halt, ein Trost. Jesu Worte werden nicht aufhören. Auch wenn die ganze Welt zusammenbricht, das, was er gesagt hat, das bleibt. Und das ist eigentlich unvorstellbar. In bewegten Zeiten wie diesen brauchen wir Halt und einen Anker. Und dieser Halt ist das, was Jesus gesagt hat. Sein Wort vergeht nie und sein Wort ist nicht kraftlos. Und dann sagt Jesus, gibt Jesus einige Anweisungen an seine Jünger. Hütet euch vor dem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft. Und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn tretet. Die Zeit wird nicht einfach werden, sagt Jesus. Und das Evangelium ist eine gute Botschaft, aber es ist keine easy-peasy-Geschichte. So irgendwie, so nebenbei. Ja? Das Evangelium fordert uns ganz heraus. Und es fordert auch Konsequenz, auch Treue und ja, auch manchmal geht es bis ans Eingemachte. Und viele, viele Menschen haben ihren Glauben an Jesus Christus mit ihrem Leben bezahlt. Das sehen wir im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, aber das sehen wir auch in der Kirchengeschichte und das wissen wir auch, auch heute von Missionsfeldern. Und wir müssen vorsichtig sein, wir müssen uns hüten, dass wir nicht unvorbereitet und blind in das Ende dieser Welt laufen. Und dieses Hüten ist zweifach hier. Einerseits hütet euch vor ausschweifendem Leben und übermäßigem Weingenuss. Das ist eine neuere Übersetzung, aber ich finde es sehr, sehr eigentlich deutlich. Wir verstehen sofort, was gemeint ist. Es gibt das Wort Hedonismus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Ausdruck, der mir in der letzten Zeit irgendwie öfter unterkommen ist. Und das heißt, die philosophische Lehre und Anschauung, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinneslust und Genuss ist. Das private Glück wird in der dauerhaften Erfüllung individueller, physischer und psychischer Lust gesehen. Komplizierte Definition. Alles, was Lust macht, das ist gut. Ja? Ich lebe aus Lustprinzip. Das ist Hedonismus. Hütet euch davor. Sagt Jesus an seine Jünger. Hütet euch davor, weil das nämlich uns abstumpft. Die zweite Sache, die uns abstumpft, ist, dass wir uns von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen lassen. Ich weiß nicht, wir sind ja brave Menschen, wir sind meistens keine Hedonisten, die so nur nach dem Lustprinzip leben. Aber ich glaube, dass wir vielfach, also ich auch, ja, na, besonders ich, noch von diesem Prinzip der Sorgen, ich muss alles in Kontrolle haben. Ja. Die alltäglichen Fragen, was wird sein, wenn das nicht eintritt und das nicht und so weiter, dass wir diese Sorgen uns genauso gefangen nehmen, dass wir dann abgestumpft sind. Also beides, das sorglose Leben, ich schere mich um gar nichts, ich lebe einfach, wie ich will, weil ich lebe nach Lustprinzip. Und das andere, dieses Leben, wo ich alles bestens vorsorgen möchte und beides ist eigentlich kontraproduktiv, hindert uns ein Leben in der Bereitschaft für das Kommen Jesu zu leben. Hütet euch davor, weil sonst werdet ihr abgestumpft. Euer Herz ist beschäftigt mit Lustgewinn oder mit Sorgen. Und beides ist schädlich. Es ist, kann dann passieren wie eine Falle, dass der Tag kommt und ihr sind überrascht. Und die zweite Aufforderung oder der zweite Tipp ist, seid wachsam und betet. Seid wachsam und betet ohne Unterlass, ohne nachzulassen. Wie kann denn das funktionieren? Zuerst zum Wachsamsein. Ich erinnere mich an zwei Dinge. Beim Bundesheer war das Schlimmste, was ich machen musste, Wache schieben. In der Nacht auf sein für eine gewisse Zeit. Man durfte da nicht schlafen, man musste aufpassen auf nichts. Ist ja nichts passiert. Wenn nichts passiert, wird man müde und schlaft ein. Und dann kommt der Vorgesetzte, der Offizier vom Tag, und rüttelt dich und sagt, du hast geschlafen. Das ist Wachvergehen. Das wird streng bestraft. Zum Glück ist mir es nie passiert. Ich habe zum Glück nicht sehr oft Wache schieben müssen. Aber das ist öd, wenn du aufbleiben musst, obwohl nichts passiert. Seid wachsam, sagt Jesus. Oder ein anderes Beispiel, das ist vielleicht etwas besser. Ich war mal mit dem Helmut Gangl auf einer Segeltörn und wir haben in einer Bucht geankert und ich habe das nicht mitgekriegt, dass in der Nacht ein Wind gekommen ist. Und in der Früh habe ich gesagt, wo ist der Helmut? Habe ich gesehen, dass er oben am Deck sitzt. Was habe ich gemacht? Ich habe Ankerwache geschoben. Er hat sich raufgesetzt und geschaut, ob der Anker haltet. Weil das merkt man nicht, wenn man unten im Boot drin liegt und schaukelt so dahin und irgendwann einmal ist das schaukelt dahin, aber der Anker hat sich losgelöst. Nicht? Also da muss jemand aufpassen, Wache halten. Wie kann man Wache halten leichter machen? Indem man es nicht allein macht, sondern indem man es sich aufteilt. Ich glaube, das ist auch ein gutes Prinzip für uns als Gemeinde. Wir können uns das einteilen. Du machst von bis und dann bist du dran. So haben wir es beim Bundesheer ja auch machen dürfen. Ja, da hat es von 10 bis 2 und von 2 bis 6, glaube ich, war das. Ich weiß nicht. So haben wir es bei unseren Kindern gemacht. Vor Mitternacht bin ich zuständig, nach Mitternacht die Irmgard oder irgendwie so haben wir es, glaube ich, gemacht. Also wir haben uns das eingeteilt. Das ist ganz gut und das können wir in der Gemeinde auch machen. Wir können einander helfen, wachsam zu sein. Das ist nicht mit zeitlich eingeteilt, aber irgendwie wir uns diese Aufgabe, wachsam zu sein, teilen. Gut, beten ohne Unterlass, das ist eine schwierige Sache. Also ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass man ununterbrochen Gebete herunterleiert und immer was sagt. Nicht? Das ist nicht biblisches Beten, leiern, ja? Sondern im Gespräch sein. Und mir hat immer geholfen, wenn Leute gesagt haben, beten ist im Alltag mit Gott reden, so wie wenn er dabei steht. Ja, du kannst, also wenn ich jetzt irgendeine Tätigkeit habe, kannst du sagen, Jesus, was meinst du jetzt dazu? Wie siehst denn du das? Muss man ja nicht laut sagen, kann man auch denken. Ja? Aber beten ohne Unterlass ist für mich das im Alltag Gott dabei haben und mit ihm in Dialog sein. Ganz ehrlich, ich bin da schwach, gell? Ich tue mir da schwer. Wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann denke ich nicht mehr an Gott. Aber wenn ich zwischendurch so Pausen einlege und sage, wie denkst denn du jetzt drüber, Gott? Dann beginne ich wieder mit ihm zu reden. Und das hilft mir ein bisschen. Vielleicht hilft euch das auch. Es gibt natürlich auch viele andere Formen von Gebet und die Zeiten, wo man sich still nimmt, wo man still ist und bewusst auch laut betet, sind sehr, sehr wichtig. Aber das können wir nicht ohne Unterlass, das geht ja nicht. Ne? Wir können nicht den ganzen Tag vor uns hin plappern. Das will Gott nicht. Er will, dass wir auch unseren Alltag tätig sind und arbeiten oder was immer wir zu tun haben. Aber es soll in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus passieren. Bei der Arbeit, in der Freizeit, mit Gott im Gespräch sein. Wenn diese Dinge passen, dann wird das nicht passieren, was im Vers 35 steht, dass da plötzlich eine Falle zugeht, zuschnappt und wir sind völlig überrascht. Wenn wir mit Gott in Verbindung sind, dann können wir, dann sind wir vorbereitet für das, wenn er kommt. Und ich weiß es nicht, wann er kommt. Und es ist eigentlich wurscht, ob ich weiß, dass Jesus morgen oder in 5 Jahren oder 50 Jahren oder 5000 Jahren wiederkommt, weil ich weiß, dass ich morgen, heute, morgen oder in 2 Jahren tot sein kann. Und auch da muss ich bereit sein, vor Gott zu treten. Die Zeit ist nicht das Entscheidende, sondern das, wie ich vorbereitet bin. Ob ich in dieser Haltung bin, dass ich eine Gemeinschaft mit ihm habe, dass ich ein wachsames Leben führe. Jesus kommt wieder. Das ist nicht mein Lieblingsthema, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil ich denke mir oft, das möchte ich nur erleben, das möchte ich nur erleben. Ich habe schon so viel erlebt, ich bin ja eigentlich schon alt, aber danke mir, Jesus, die Enkelkinder möchte ich schon nur erleben. Ja, freue mich. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wenn er vorher kommt, wird es trotzdem besser sein. Aber Jesus kommt wieder und lasst uns bereit sein. Und es gibt Unterschiede. Es gibt, wenn Jesus wiederkommt, bedeutet das für Menschen ohne Jesus, es bedeutet Angst, bange Erwartung, Gericht. Aber Umkehr ist möglich, solange es diese Gnadenzeit gibt. Und darum darf man das auch sagen, ohne jetzt Druck zu machen und so weiter. Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, du hast jetzt noch die Chance, umzukehren. Um zu ihm zu kommen, damit dieses zweite Kommen für dich eine Erlösung ist und kein Gericht. Für die Jünger Jesu ist es nämlich so, dass sie sich aufrichten können nach unserem Text, dass sie Mut haben können. Nicht deprimiert und so eingekrümmt dürfen wir durchs Leben gehen. Wir dürfen aufrichtig durchs Leben gehen, mutig. Wir sollen uns aber auch hüten vor den Sorgen und dem Hedonismus, sage ich es jetzt mal mit dem Fremdwort. Wir sollen wachsam sein und beten in den Dingen, so wie ich es versucht habe zu erklären. Und auf uns wartet eine Rettung und ein Preisgericht. Kurze Nebenbemerkung noch, auch die Christen werden einmal vor Gott Rechenschaft ablegen, für das, was sie gemacht haben. Nicht im Hinblick, ob sie gerettet werden oder nicht, das hat Jesus für uns erledigt. Aber es gibt irgendeine Belohnung, das wird mehrmals gesagt, für das, wie wir gelebt haben. Und dazu sollen wir bereit sein. Auf das sollen wir hinleben. Ja? Und das Wichtigste ist, Jesus hat gesagt, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Das Ende der Zeit kommt, wann wissen wir nicht, aber Jesus ist jeden Tag bei uns. Amen.